Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Es war definitiv einer der schlimmsten antisemitischen Anschläge der deutschen Nachkriegsgeschichte. Am 9. Oktober 2019 wollte ein 28-jähriger Sachsen-Anhalter die Synagoge in Halle stürmen. Das gelang ihm nicht. Dennoch erschoss er auf seiner Flucht zwei Menschen. Heute wurde in seinem Strafprozess wurden die Schlussplädoyers gehalten. Unser erstes Thema dieser Sendung. Baden-Württemberg lässt als erstes Bundesland die Querdenker vom Verfassungsschutz beobachten. Auch darüber werden wir berichten. Und in Sudershausen in Niedersachsen gibt es tatsächlich einen Weihnachtsmarkt. Warum die Bevölkerung dort trotz Corona-Vorschriften Glühwein und Bratwurst genießen darf, dazu ebenfalls mehr jetzt bei Deutschland heute. Die Synagoge in Halle stand am 9. Oktober 2019 im Fokus von Stefan B. Dort feiern zu diesem Zeitpunkt 51 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag. Stefan B. versucht bewaffnet, die Synagoge zu stürmen. Doch er scheitert. Daraufhin tötet er eine Passantin und einen jungen Mann. Auf seiner Flucht verletzt er weitere Menschen, bevor er dann von der Polizei festgenommen wird. Der Attentäter muss sich wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in 51 Fällen vor Gericht verantworten. Es ist der größte Strafprozess, den Sachsen-Anhalt je gesehen hat. Heute ist bereits der 25. Prozesstag. Aus Sicherheits- und Platzgründen findet er vor dem Magdeburger Landgericht statt. Und mein Kollege Fabian Brenner hat den Prozesstag heute für uns verfolgt. Herr Brenner, heute war ein ganz besonderer Tag, denn die Schlussplädoyers wurden gehalten. Was wurde dort inhaltlich bekannt gegeben?
Ja, der Verteidiger des Angeklagten hat zuerst mal ein paar persönliche Worte noch an das Gericht und alle Prozessbeteiligten gerichtet. Er hat den Hinterbliebenen, den Betroffenen des Anschlags sein Mitgefühl ausgesprochen und er hat gesagt, dass eben auch das für ihn in seiner Laufbahn das schwierigste Verfahren gewesen sei, weil das eben die Taten in der Tradition der nationalsozialistischen Verbrechen gewesen wären und eben deshalb die Weltöffentlichkeit ganz genau hinschaue und man deshalb auch eine historische Verantwortung gerecht werden muss. Und dann ist er juristisch geworden und da gibt es, drei interessante Punkte, die strittig sind und über die das Gericht dann schlussendlich auch zu entscheiden hat. Da ist zum einen der Angriff auf die Synagoge. Da sagt der Verteidiger des Angeklagten, es sei für ihn kein Mordversuch. Der wertet diesen Angriff nur als einen unvollendeten Versuch. Denn es gibt zwei Punkte in der Rechtsprechung, die erfüllt sein müssen. Das ist zum einen die Planung. Und da sagt er ganz klar, da gibt es keine Zweifel dran. Der Angeklagte hat das jahrelang und bis ins Detail geplant, was er wie da vorhat. Aber es gibt dann noch einen entscheidenden Moment. Da sprechen die Juristen von dem Jetzt geht's los. Und da sagt er, da sei zumindest diskussionswürdig, ob das schon erreicht sei, dieser Moment. Denn er sagt, der Angeklagte hat zwar auf die Synagogentür geschossen, aber ist da eben dabei gescheitert. Und deswegen sei dieser Moment nicht erreicht gewesen. Und es hätte auch dann noch Hindernisse gegeben, weil er sagt, es wäre die Tür gewesen und dann sind es nochmal 15 Meter bis zur Synagoge und auch dort hätte er nochmal eine Tür durchbrechen müssen. Deshalb spricht der Verteidiger nicht von versuchtem Mord und das ist also wie gesagt der eine strittige Punkt. Dann geht es um die Frage der Schuldfähigkeit. Da sagt er, im Widerspruch zur Generalbundesanwaltschaft und allen Nebenklägern, die sich da auch angeschlossen haben, die die besondere Schwere der Schuld fordern. Da sagt er, er spricht von einer verminderten Schuldfähigkeit, begründet es mit der sozialen Isolation des Angeklagten und er lehnt die Sicherungsverwahrung ab. Auch das wurde gefordert. Das begründet er zum einen damit, dass es keine Vorverurteilung gab und mit dem jungen Alter des Angeklagten. Der ist heute 28 Jahre alt und der Verteidiger sagt, man dürfe schon damit rechnen, dass ihn der Gefängnisaufenthalt verändern werde und er werde sicherlich nach Verbüßung der Haftstrafe nicht als derselbe aus dem Gefängnis kommen, der er heute ist. Also das sind die Hauptpunkte, die der Verteidiger angebracht hat. Er hat kein konkretes Strafmaß am Ende formuliert seines Plädoyers, hat dann nur gesagt, dass er eben hofft, dass das Gericht eine gerechte Strafe findet.
Der Angeklagte durfte heute auch seine letzten Worte sagen, bevor es am 21. Dezember zur Urteilsverkündung kommt. War in seinen Worten denn irgendwas von Reue zu spüren?
Nein, gar nicht. Das zog sich auch bisher durch die insgesamt 25 Verhandlungstage bis jetzt, da ist an keinem Punkt etwas von Reue zu hören oder auch zu spüren, zu sehen in seiner Gestik, in seiner Mimik. Im Gegenteil, er hat ja während des Prozesses oft auch in Regelmäßigkeit gelacht über die Aussagen der Nebenklage, über Aussagen von Betroffenen, von Zeugen. Und in seinen letzten Worten heute, da ist er an das Rednerpult getreten mit Fußfesseln. Auch die musste er während des gesamten Prozesses tragen. Da hat er also 3 Minuten gesprochen und kurz zusammengefasst ging es einmal mehr um die Leugnung des Holocausts und da hat ihn dann auch die Vorsitzende Richterin unterbrochen. Sie ist eben dazwischen gefahren und hat gesagt, dass Straftaten eben nicht hier in dieses Gerichtsverfahren gehören.
Dass es eine antisemitische Tat war, daran besteht kein Zweifel. Da hat der Attentäter vor Gericht ja auch keinen Hehl draus gemacht. Was weiß man denn nach so vielen Prozesstagen sonst über den Täter und seine Beweggründe?
Ja, es ist, die Erwartungen waren ja hoch an den Prozess. Also man wollte ja herausfinden, gab es Mitwisser, gab es Unterstützer? Wie ist es zu dieser Radikalisierung gekommen? Und da muss man sagen, sind viele Erwartungen nicht erfüllt worden. Denn es ist einfach vieles im Dunkeln geblieben. Das hat zum einen mit den Ermittlungen der Polizei zu tun. Auch da gab es ja heftige Kritik am Bundeskriminalamt, was die Auswertung der Computer und der Speichermedien des Angeklagten zu tun hatte. Und es gab eben auch Kritik, die sich dann darauf bezog, dass, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Entschuldigung, also die Kritik zum einen an der, am Bundeskriminalamt und dann, das wollte ich noch sagen, ist dieser familiäre Hintergrund. Also die Familie des Angeklagten war natürlich auch geladen, die Mutter und der Vater und auch die Halbschwester, aber alle drei machten von ihrem Zeugnis verweigerungsgerecht Anspruch. Und dann gab es nur einen in der Familie, das war der ehemalige Lebensgefährte der Halbschwester, der aussagt und da nur etwas Licht ins Dunkel bringen konnte.
Die Schlussplädoyers wurden heute im Magdeburger Landgericht gehalten. Fabian Brenner war das für uns vom 25. Prozesstag des Halle-Attentäters. Seit Monaten gehen sie auf die Straße und protestieren gegen die staatlich verordneten Corona-Einschränkungen, die Querdenker. Viele Politiker meldeten sich bereits zu Wort und teilten ihre Bedenken mit. Es handele sich bei vielen der Protestler um Extremisten oder zumindest um Menschen, die der Demokratie feindlich gegenüberstünden. Bereits im November hatte Thomas Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg, im Innenausschuss des Landtags vor dem zunehmenden Einfluss von Extremisten und Verfassungsfeinden in den Reihen der Querdenker gewarnt. Die Bewegung speise sich aus Reichsbürgern, Selbstverwaltern, Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern, die die Demonstranten instrumentalisierten. Heute Vormittag wurde dann bekannt, nun stehen sie offiziell unter Beobachtung, die Querdenkergruppierung in Baden-Württemberg. Katharina Thoms, was bedeutet dieser Schritt nun für diese Gruppierung?
Das bedeutet, dass die Menschen in dieser Bewegung aktiv überwacht werden können vom Verfassungsschutz. Wer? Das ist vor allem die Organisationsebene, so wurde das hier heute genannt, also letztlich die führenden Köpfe der Querdenkerbewegung, namentlich genannt Michael Ballweg, der Stuttgarter Unternehmer, aber da sind ja noch ein paar andere aus Baden-Württemberg ganz führend und vorne mit dabei. Klar gemacht wurde auch, das richtet sich nicht gegen jede und jeden Demo-Teilnehmer auf diesen Veranstaltungen und Kundgebungen. Aber klar ist jetzt eben, der Verfassungsschutz muss sich nicht mehr nur mit Infos aus den Medien begnügen, sondern sie können selber Netzüberwachung im Sinne von Social-Media-Accounts starten. Sie können observieren vor Ort auch. Sie können V-Personen einsetzen, eben alle nachrichtendienstlichen Mittel, die ihnen so zur Verfügung stehen.
Sie haben Michael Ballweg angesprochen, er ist der Gründer der Querdenkerbewegung, ein Stuttgarter Unternehmer. Er hat sich bis jetzt immer wieder gegen die Vorwürfe der extremistischen Tendenzen gewehrt und Ende vergangener Woche hat er noch gesagt, wir sind eine friedliche Bewegung und keine politische Partei. Wie hat er und die Bewegung denn heute auf die Nachrichten reagiert? Gab es schon von ihm eine Reaktion?
Ich habe ihn ganz kurz am Telefon heute Morgen erreicht. Da hat er sich überrascht gezeigt von der Info, dass der Verfassungsschutz ihn und seine Bewegung jetzt überwachen will. Mehr habe ich jetzt noch nicht gehört. Man wollte eine Pressemitteilung rausgeben im Laufe des Tages. Sonst ist es recht ruhig, auch auf den Kanälen dieser Bewegung. Aber eben einer der Auslöser war tatsächlich auch er selbst, weil er sich im November noch mit einem Reichsbürger, einem sehr Prominenten, getroffen hat. Und das hat dann, glaube ich, so wurde es heute auch so ein bisschen deutlich in der Pressekonferenz, den Auslöser letztlich doch den Startpunkt gegeben, dass man hier beobachtet. Der Innenminister von Baden-Württemberg hat diese Bewegung genannt, eine toxische Mischung aus staatsverachtenden Verschwörungstheoretikern, eben Rechtsextremen und Reichsbürgern. Und die Verfassungsschutzpräsidentin hat nochmal gesagt, diese Radikalisierung hat ihnen eben jetzt auch gezeigt, das könne auch zu Straftaten führen und zu Gewalt.
Das Landesamt in Baden-Württemberg hat nun den Anfang gemacht. Was hat dieser Schritt für Konsequenzen für die Querdenkerbewegung in den anderen Bundesländern?
Ja, es wird ja schon länger diskutiert, ob man sie jetzt überall beobachtet. Ganz so einfach ist es aber wohl nicht, weil man eben auch nochmal gesagt hat, wir haben hier eine ganz besondere Situation in Baden-Württemberg, hier mit dem Gründungsland sozusagen. Aber nicht zufällig wurde das ja heute bekannt gegeben, kurz vor Beginn der Innenministerkonferenz der Länder. Und dort werde man das ohnehin besprechen, so hat es der Innenminister hier auch nochmal gesagt. Aber Verfassungsschutzpräsidentin Bube sagte auch nochmal ganz klar, die Lage sei bundesweit sehr heterogen. Man müsse wirklich individuell entscheiden. In Niedersachsen hat es der Innenminister schon gefordert, dass man sie beobachtet, auch auf Bundesebene eben. Aber wie gesagt, man muss da wirklich wohl ganz genau einzeln hingucken. Nicht umsonst hat man auch hier in Baden-Württemberg, wo es ja schon lange diese Tendenz eben gibt zu Extremismus, so lange gezögert, bis man jetzt tatsächlich gesagt hat, okay, jetzt, ab jetzt beobachten wir.
Baden-Württemberg lässt Querdenker als erstes Land vom Verfassungsschutz beobachten. Hintergrundinformationen waren das von Katharina Thoms. Es ist heute der 9. Dezember und wenn ich dieses Jahr mit den vergangenen vergleiche, muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt im Dezember hatte ich schon mindestens 3 Weihnachtsmärkte besucht. Ich persönlich liebe Weihnachtsmärkte und der fehlt den meisten von Ihnen bestimmt dieses Jahr auch, neben vielen anderen Dingen natürlich. Umso erstaunter war ich, als ich davon gehört habe, dass es in Sudershausen im Landkreis Northeim in Niedersachsen trotz Corona-Vorschriften einen gibt. Da haben wir unsere Autorin Eva Werler direkt mal hingeschickt. Sie sollte sich mal ansehen, wie das dort abläuft und vor allen Dingen auch, wie die Corona-Vorgaben eingehalten werden.
Hi!
Hi!
Na? Abstand.
Hast du Zeit für einen Glühwein?
Ja.
In deinem schönen Weihnachtsdorf?
Ja, sehr gerne sogar.
Super! Schön, passend!
Freut mich.
An der Gartenpforte hängt ein weißes Holzschild. In silbernen Buchstaben steht darauf verschnörkelt geschrieben: Welcome in Anjas Xmas Garden. Heute ist Kerstin Dulnig zu Gast im Winterwunderland. Wer durch die kleine Pforte tritt, den erwarten viele helle Lichterketten, eine ganze Armada von Tannenbäumen, eingebettet in Rindenmulch und leuchtende Sterne. Doch das Besondere an Anjas Weihnachtsgarten ist, dass hier jeder willkommen ist. Nachbarn, Dorfbewohner, Freunde und Bekannte von überall her dürfen sich weihnachtlich verzaubern lassen. Aber nur jeweils Menschen aus einem Haushalt können zu Besuch kommen, und zwar so, dass maximal 5 Personen mit Abstand beisammenstehen. Also streng nach den Maßgaben der Regierung. Vorsichtshalber ist Kerstin daher heute ohne Mann und Kinder gekommen.
Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es schon nett, wenn man sich dann auch mal treffen kann im ganz, ganz, ganz kleinen Kreis, wie es ja leider nicht anders geht. Doch, das ist schon wichtig, dass man einfach mal rauskommt zu Hause.
2 Heizpilze erwärmen die Terrasse und jetzt gibt es erstmal Glühwein.
Was möchtest du für einen? Weißen, roten, Punsch?
Ach, ganz unkompliziert, roten.
Weihnachtsmarktbetreiberin Anja verschwindet im Haus und kommt mit einer Thermoskanne duftendem Glühwein zurück. Aus der Küche erklingt Weihnachtsmusik, die auch draußen gut zu hören ist. Inzwischen ist auch Anjas Mann Lars dazu gekommen.
So, ihr Lieben, Prost mit Abstand. Prost. Schöne Momente, oder?
Jo, Prost.
Prost. Eigentlich hatte Anja Kaudal geplant, auf Terrasse und Garten alle Besucher zu bewirten, wie sie hereingeschneit kommen. Doch als am 2. November der 2. Teil-Lockdown kam, war ihr klar, sie musste umdisponieren. Jetzt ist sie froh über jeden, der sich übers Handy anmeldet, bevor er vorbeikommt. Außerdem schlauchen die Hygienemaßnahmen.
Wenn jemand auf der Toilette war, ich desinfiziere wirklich die Handgriffe und auch die Toilette. Es ist schon ein bisschen Arbeit, die dahinter steckt.
Ehemann Lars, er ist Däne, stand Anjas Idee zunächst skeptisch gegenüber.
Wir stehen auch hier mit großem Abstand und teilweise auch mit Masken. Und es ist immer draußen, also von daher alles gut.
Lars ist für die Bratwürste zuständig, die auf dem Gasgrill brutzeln. Der Einfall zu dem privaten Weihnachtsmarkt kam Einzelhandelskauffrau Anja im September.
Ich muss dazu sagen, ich bin ja ein absolutes Weihnachtsmarktfrettchen. Also ich glaube, ich habe relativ früh verstanden, dass mit den Weihnachtsmärkten wird nichts. Was für mich schlimm war, wirklich schlimm.
Für viele ist die Weihnachtszeit eben tatsächlich die schönste Zeit im ganzen Jahr, sagt Psychiater und Angstforscher Borwin Bandelow.
Wir wollen uns treffen, wir wollen unsere Kinder wieder treffen, unsere Verwandten, unsere Freunde wieder alle zusammen haben. Und das haben wir manchmal das ganze Jahr nicht, weil wir das ganze Jahr irgendwie in Arbeit verstrickt sind. Und jetzt kommt Weihnachten und jetzt sollen wir genau das dann nicht machen. Das ist für viele Leute wirklich sehr, sehr schwer.
Corona habe viele Ängste ausgelöst, so der Wissenschaftler weiter. Nicht zuletzt aber auch die Angst, Freunde und Bekannte aus den Augen zu verlieren. Das Treffen mit Menschen auf dem Mini-Weihnachtsmarkt könne da absolut hilfreich sein.
Mittlerweile ist es so, dass die Menschen sich damit arrangiert haben. Sie wissen, dass Corona gefährlich ist, aber dass man, wenn man sich geschickt anstellt und die Regeln einhält, auch davonkommen kann. Und deswegen stellen sich die Menschen da darauf ein und bilden sich ihr eigenes Risikoprofil aus und wissen selber ungefähr, was sie sich leisten können und was nicht.
Bandelow selbst würde nicht das Risiko eingehen und täglich immer neue Menschen treffen wollen. Natürlich bleibt ein Risiko. Wer so viele Menschen trifft, wenn auch nur in kleiner Runde, der lebt gefährlicher als der, der einfach nur zu Hause bleibt und Kontakte meidet, ganz klar. Aber das Herz sei einfach leichter, wenn man nach Hause geht, an einem Abend, an dem man mit netten Menschen zusammengesessen hat, sagt Anja.
Ich habe es nicht gemacht, um Ärger zu provozieren oder zu produzieren. Ich habe es gemacht, um ein schönes Gefühl zu produzieren.
Eva Werler berichtete über den Weihnachtsmarkt im privaten Garten in Sudershausen. Wer weiß, wie lange die Betreiberin den noch auflassen darf. Die Corona-Einschränkungen werden ja in jedem Bundesland von Tag zu Tag heftiger. Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, den Glühwein oder die Bratwurst lieber im eigenen Garten oder auf dem Balkon zu genießen. Da bleiben zumindest die Senfflecken auf der Winterjacke wie jedes Jahr gleich. Und damit verabschiede ich mich. Das war Deutschland heute. Ich bin Sabine Schmidt, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jetzt folgt Campus und Karriere und vorher noch die Nachrichten.